another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Hallo Christian.
Hi Gunnar.
So, da wollen wir mal ein bisschen den Blick hinter die Kulissen werfen und den Leuten da draußen, also euch, die ihr hier zuhört, hallo, erzählen, was bei uns so passiert ist zuletzt. Und es ist ja so viel passiert.
Ja, es ist ein halbes Jahr her, dass wir das letzte Mal so einen Statusbericht gegeben haben. Und dazwischen ist ja jetzt vor allen Dingen die Stay Forever Tour und die Stay Forever Convention gefallen. Das waren aufregende Dinge. Und da haben wir doch einige Erkenntnisse und teilweise auch Pläne mitgebracht aus diesem Ganzen. Und da wollen wir mit euch einfach mal ein bisschen draufschauen, ein bisschen reflektieren und das eine oder andere drumherum erzählen wir auch noch.
Wir fangen erstmal ganz boring an. Grundsätzlich geht es dem Podcast-Projekt gut.
Ja, sehr gut sogar.
Das ist ja ganz schön. Wir können nicht klagen. Wir wachsen weiterhin in allen grundlegenden Werten, die man so misst. Im Umsatz, in der Unterstützerzahl, in der Abrufzahl für die Podcasts und in den Abrufzahlen auf YouTube. Die Abrufzahlen zuletzt waren ein bisschen flacher als sonst, weil wir weniger Folgen veröffentlicht haben, beziehungsweise sich Folgen verschoben haben. Das merkt man immer das Wort in den Abrufzahlen, sowohl im Podcast-Feed als auch bei YouTube. Das war leider unserer Planung, unserer verpeilten Planung, ehrlich gesagt, bei der Tour geschuldet und der Tatsache, dass wir uns auch echt besonders große Folgen vorgenommen haben, genau für die Tour.
Ja.
Für die Tourzeit, wo wir am wenigsten Zeit hatten, haben wir Ocarina of Time gemacht und Warcraft 2 und dann hat sich noch SFT ein bisschen verschoben, weil Henna den Interviewpartner nicht an Land gekriegt hat.
Ja, solche Dinge sind halt einfach manchmal schwer planbar und im Zweifelsfall verschiebt man lieber eine Folge, als einen guten und wichtigen Interviewpartner dann fahren zu lassen. Also insofern glaube ich, dass unsere Zuhörerschaft uns das verzeiht. Aber wir sind jetzt also, die Tour ist ja jetzt schon ein paar Wochen vorbei, wo wir das aufnehmen und wir sind wieder voll im ganz normalen Stay Forever Modus und wieder in der normalen Produktion von Folgen und deswegen sollte die Schlagzahl auch wieder auf dem gewohnten Niveau sein. Aber ja, die Tour hat uns doch mehr in Beschlag genommen als gedacht. Wir waren ja 4 Wochen unterwegs mit der Convention dann hinterher und man merkte das halt, die Zeit fehlt dann, um Podcasts zu produzieren.
Ja, bei mir war es nicht so richtig nur Zeit. Ich finde, Zeit geht schon immer, aber ich habe die Muße nicht mehr gehabt. Ich brauche auch ein bisschen Muße. Ich bin dann nach diesen kleinen Tour-Episoden, bin ich halt immer umgefallen und brauchte einen Tag Ruhe oder zwei. Da konnte ich nicht noch wieder Ocarina of Time spielen, obwohl man ja eigentlich denken sollte, das wäre was Einfaches, ein bisschen Spiel zu spielen. Aber da bin ich doch ein bisschen in ein tieferes Loch gefallen zwischendurch. Man ist halt keine 20 mehr, ne?
Ja, also das ist schon eine interessante Erfahrung, so eine Tour. Und damit steigen wir, glaube ich, auch ein in dieses Thema, weil das ist natürlich eine aufpeitschende Erfahrung, auf der Bühne zu stehen, vor so vielen Leuten sein Programm zu machen. Da pumpt dann schon immer das Adrenalin und zumindest, ich weiß nicht, wie es dir dagegen, Gunnar, aber für mich war das schon immer auch ein bisschen erhebend, diese Erfahrung, das zu dürfen und vor so vielen Leuten zu sprechen und dass die uns zuhören. Aber auf der anderen Seite kommt dann danach halt dann schon auch das Tief, wenn du merkst, so, jetzt hat sich aber mein Körper schon verausgabt, was so Adrenalinproduktion angeht. Jetzt brauche ich auch ein bisschen ein Schläfchen. Und wir waren ja auch, also wir waren jetzt nicht nonstop unterwegs, sondern wir hatten in der Regel die Wochentage Pause und haben dann Freitag, Samstag, Sonntag meistens gespielt. Aber da gehört natürlich An- und Abreisen mit dazu und die Reisen zwischen den Veranstaltungsorten. Also da war schon echt was los.
Wir sind ja auf 2 Arten gereist. Aber erstmal möchte ich deine Erfahrung unterstützen. Das geht mir auch so. Das ist ja ein Privileg, dass man auf der Bühne stehen darf, dass einem Leute überhaupt zugucken und dann auch noch klatschen oder so. Ja, das ist ja, ich kann mir auch gut vorstellen, wie das ist, wenn niemand klatscht. Und man hat ja immer so Momente, wo man denkt so, das, was ich jetzt gleich sage, das sitzt. Und alle so, So, und du so, oh nein, ich bin unwürdig, ich stürze mich sofort in mein Schwert. Dafür klappt man wieder was anderes und dann ist man wieder ganz erhoben und außerdem war der Kontakt hinterher, insbesondere in den Meet and Greets, war halt immer super nett, ja, das war sehr angenehm. Aber zu dem On-the-Road-Ding, wir sind ja auf 2 Arten gefahren. Ich war eigentlich die ganze Zeit mit dem Merchmobil unterwegs und mit Christian Beuster und manchmal auch mit Rahel. Und du bist da ein paar Mal mitgefahren und zwischendurch bist du mit dem Zug gefahren, wenn sich das effizienter ergab, auch weil das Merchmobil voll war.
Ja, genau, damit statt meiner Wenigkeit ein paar mehr T-Shirts reinpasst in diesen Wagen. Ja, genau. Da hat man schon gesehen, was wichtiger ist.
Rate mal, wie viel Kilometer das Merchmobil bewegt worden ist im Laufe der Tour.
Ah, sehr gut. Du hast ja eine Endabrechnung bekommen, ne, bei dem Mietwagen. Ich schätze mal 5.000.
Ja, 4.351.
Okay, ja, sind wir schon gut was gefahren, ja, von ganz im Norden bis nach Österreich runter.
Ja, ist schon was zusammengekommen.
Ja, also man kommt natürlich rum und das Schöne daran ist, dass man auch mal rauskommt als Podcaster, dass man die ganzen Städte sieht. Wir hatten auch noch genau den richtigen Zeitpunkt. Wir haben das ja überwiegend im Mai bis Anfang Juni gemacht, die Tour, und da war es noch nicht zu heiß, da war das Wetter meistens schön. Und wir haben vor allen Dingen halt auch Menschen getroffen, natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hatten das ja in der Hinter-die-Kulissen-Folge zwischendurch schon erwähnt, dass wir viele unserer Kolleginnen und Kollegen das erste Mal getroffen haben, also von unserem Podcast, Leute wie Rahel oder Henna oder Paul.
Ja, und die Katha vor allen Dingen auch, die hatte ich auch noch nie getroffen.
Genau. Und dann war es aber halt auch schön, dass zu unseren Veranstaltungen echt viele Menschen von befreundeten Podcasts gekommen sind, die ich zum allergrößten Teil auch noch nie live gesehen habe. Unsere Freunde von Down to the Details zum Beispiel oder von den Nerdwelten, die waren bei einigen Auftritten mit dabei und es war echt schön, mit denen zu sprechen.
Ich bin ja Fanboy von Over the Hills und da waren Lubo und Weilan beide da und die waren sehr genau wie im Podcast, waren sie auch im realen Leben. Das war ganz toll.
Ja, es war wirklich toll, die zu sehen. Die sind auch in Nürnberg bis zum Schluss geblieben, haben dann noch angepackt und aufräumen geholfen. Also die waren wirklich klasse. Und in Berlin war Christoph dabei von filmstarts.de, dem ich auch schon zusammen gepodcastet habe. Das war auch toll, ihn mal live zu sehen. Also wirklich sehr schön.
Wir wollen hier nicht die ganzen Namen runterrattern, aber es hat mich besonders gefreut, dass Petra Fröhlich da war in Nürnberg und ja, unser Ex-Kollege Toni Schweiger in München und Anatol Locker in München.
Also es war ein Stell-Dich-Ein von Leuten, die wir kannten. Unsere Brüder waren ja mit dabei. Sammlerkollegen haben wir gesehen, Leute aus der Branche, ehemalige Wegbegleiter und so weiter. Also das war schon toll. Und natürlich die Menschen aus unserer Community.
Ja, da gab es natürlich so zweierlei. Das eine waren natürlich Leute, die wir logischerweise noch nie gesehen hatten und noch nie von denen gehört hatten. Das passiert ja, es ist ja ein bisschen asymmetrisch. Wir senden ja immer bloß die ganze Zeit. Aber es waren halt auch viele Leute da, die man aus dem Discord kannte oder aus dem Forum kannte, die man hätte erkennen sollen und nicht erkannt hat. Sorry nochmal an die ein, zwei Leute. Und aber Leute, die man sofort erkannt hat, ja, weil sie genauso waren wie im Discord oder im Forum. Das war alles sehr nett. Ey, und Christian, wir haben sogar Geschenke bekommen.
Ja.
Damit habe ich gar nicht gerechnet. Wieso
nicht Popstars? Auch nicht. Ja, wirklich, wirklich toll. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die uns was mitgebracht haben. Zum Beispiel, ich habe Spiele für meine Sammlung bekommen. Das ist ja immer eins der schönsten Geschenke, das man mir machen kann. Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Oder die Michelle, die hat mir einen selbstdesignten Aufkleber mitgebracht, der mich als Excel-Kenner Ausweis als Excel-Freak, das fand ich total super. Oder der Marvin, der hatte für uns zu unserer Staffel von Stay Forever Spiel zu Mac im Forum Bilder gepostet von Covern, die er gemacht hat, von deiner Lot of Games Zeitschrift und meiner Games Noodle. Und die hat er uns jetzt nochmal ausgedruckt und gerahmt mitgebracht. Das fand ich total klasse.
Und signiert, gerahmt und signiert.
Ja, sehr schön.
Das war toll. Und also es gab viele tolle Sachen. Jemand hat mir ein veganes Kochbuch geschenkt. Sehr, sehr schön. Aber mein Favorit war die Maike, die mir in Hannover ein T-Shirt mitgebracht hat, mehrere T-Shirts zur Auswahl, mit einem Motiv von Eric the Viking, dem Text-Adventure, das ich mal irgendwann erwähnt haben muss. Und in dem kommt eine Figur vor namens Gunnar. Und dann gab es auch so eine Sexzeile, die dazu passte und so. Das war toll.
Ja, das hast du in einer Neuzugänge-Folge erwähnt.
Ah, das stimmt, da habe ich das erwähnt, ja, genau.
Als wir über Level 9 mal gesprochen haben. Ja, sehr schön. Also wir sind dann auch reich bepackt wieder nach Hause gekommen von dieser Tour. Und das war überraschend, aber gleichzeitig auch wirklich schön, weil das ja immer kleine Wertschätzungen sind, die uns da auch entgegengebracht werden. Und wir als Podcaster senden ja so in den Äther raus. Und dann mal Rückmeldung auf diese Weise zu bekommen und wie gesagt, mit den Leuten kurz sprechen zu können, Hallo sagen zu können, Feedback zu bekommen, das ist schon wirklich viel wert. Und übrigens, wo wir gerade dabei sind, was die Community, die Stay Forever Community Tolles macht, das hat jetzt mit der Tour gar nichts zu tun, aber das möchte ich unbedingt nochmal erwähnen in dieser Stelle. Denn der Henna und ich haben ja eine Folge zu DDR-Computern gemacht, eine Technikfolge. Und Henna hat darin und vor allem auch in der Wusstet ihr eigentlich Folge, die es dazu noch gab, von einer Liste erzählt, die die Stasi damals angefertigt hat mit lauter Spielenamen der 80er Jahre und die wurden dann von irgendeinem Stasi-Mitarbeiter ins Deutsche übersetzt und zwar auf teils sehr kuriose und unglückliche Art und Weise. Will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber wir haben damals so ein bisschen gescherzt, der Henna und ich, Mensch, da müsste man doch mal ein Spiel draus machen aus diesen deutschen Namen. Auf der Stasi-Liste stand so ein Name wie Aufgeblähte Drossel als sehr ungelenke Übersetzung für das englische Spiel Full Throttle und dann haben wir gescherzt, Dana und ich, wie schön das wäre, wenn es wirklich ein Spiel namens Aufgeblähte Drossel gäbe. Und was soll ich sagen? Das gibt es jetzt, dank dem Phil aus unserer Community, der sich hingesetzt hat und ein Spiel programmiert hat, ein Actionspiel, wo man eine aufgeblähte Drossel steuert. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie soll das denn funktionieren, dann würde ich euch ganz dringend empfehlen, euch das anzugucken. Link in den Shownotes oder bei uns im Forum, denn das ist ein richtig tolles Spiel geworden. Also ich bin nachgerade begeistert davon, wie clever das ist und wie elegant. Also das ist, macht auch einfach Spaß. Das ist spielmechanisch durchdacht und es ist witzig. Und nicht nur deswegen, weil sich da eine Drossel zunehmend aufbläst in diesem Spiel.
Also es ist auch auf diesen Hintergrund gemacht. Es ist halt die Drossel des Sozialismus, die Konsumwaren bringen muss und von Ochs und Esel davon abgehalten werden soll. Es ist alles so stilsicher und so schön und so passend. Es ist auch, die Grafik ist dem nachempfunden, was ein KC-85-Computer der DDR hätte leisten können. Das ist ein rundum gelungenes Werk.
Ja, also vielen Dank da nochmal an Phil und das ist immer wieder eine Freude zu sehen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer machen, also was sie in der Lage sind. Und insbesondere, wenn das einen kleinen Anstoß aus unserem Werk, aus Day Forever bekommen hat, das freut uns natürlich riesig.
Sehr gut. So, jetzt aber zurück zur Tour. Wir haben ja da noch einiges an Programm vor uns, da sind wir noch gar nicht fertig. Ich freue mich hier, das Ergebnis des Städterankings bekannt geben zu können. Das haben wir nämlich, während der Tour haben wir so ein kleines Text-Adventure, wie wir es nannten, mit den Leuten gespielt. Also es war so ein Entscheidungsbaum. Also wir haben eine Situation beschrieben, es gab zwei Lösungsmöglichkeiten für die Situation. Die Leute konnten sich für eine entscheiden. Nur eine war richtig, wer sie falsch hatte, musste sich wieder hinsetzen. Das haben wir 5-mal gemacht und dann haben wir gezählt, wer noch steht. Und daraus haben wir ein Ranking gemacht und zwar nicht in der absoluten Zahl der Leute, die noch gestanden haben, sondern wir haben die Prozentzahl ermittelt der Leute, die noch standen, von denen, die anfangs im Saal waren. In den absoluten Zahlen hat Karlsruhe gewonnen. Das war auch der Ort mit den zweitmeisten Zuschauern. Aber das hat dann trotzdem insgesamt nur für Platz 7 gereicht, weil auf Platz 1 ist Leipzig mit 56 von 200 Leuten haben noch gestanden, 28%. Ich hatte gar keine Erinnerung mehr daran. Ich hatte gedacht, Hamburg würde gewinnen, weil in Hamburg stand ich auf der Bühne, habe gedacht, boah, hier steht ja noch jeder. Ja. Und auf den Fotos habe ich dann, immer so ein Video gemacht und habe dann beim Video die Leute ausgezählt. Und dann hatten mir die Leute ja gebeten, die Hände zu heben, damit man das leichter zählen kann, ne? Damit man nicht Köpfe zählen muss, sondern Hände zählen kann. Und dann habe ich gemerkt, dass die Hamburger, die hatten echt ganz schön viel beide Hände erhoben. Und dann musste ich denen wieder ein paar Punkte abziehen. Aber Hamburg, der zweite Auftritt in Hamburg, wir sind ja in Hamburg zweimal aufgetreten, der hat es mit 24,8% auf den zweiten Platz geschafft hinter Leipzig. Und auf Platz 3, knapp dahinter mit 23,9, ist Köln.
Okay, also Leipzig nimmt die Trophäe mit nach Hause im Städtewettbewerb Text Adventure Stay Forever. Hamburg auf Platz 2, Köln auf Platz 3. Sehr gut. Gratulation an diese Städte.
Die Leute aus Leipzig, die kriegen von uns eine Mail mit einer kleinen Überraschung per Mail als Belohnung dafür, dass sie so gut waren.
Gut, dann kommen wir aber mal zu dem wichtigeren Block, nämlich was sind unsere Schlussfolgerungen aus der Tour und aus der Convention? Was haben wir denn daraus gelernt? Was leiten wir daraus ab? Denn wir haben in gewohnt gründlicher Stay Forever Manier eine Umfrage hinterher auch noch gemacht unter allen Teilnehmenden und haben dort auch weit über 1000 Antworten zurückbekommen, über 1200, um genau zu sein. Also dürfte ungefähr irgendwo zwischen einem Drittel und ein Viertel sein der Leute, die auf der Tour waren, was eine wunderbare Teilnehmerquote ist. Und das war auch echt gut, dass wir das gemacht haben, diese Umfrage, denn die Wahrnehmung, die man von der Bühne aus hat und das trockene Feedback hinterher sind doch zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und dieser Realitätscheck, den die Umfrage uns beiden beschert hat, war extrem wertvoll, fand ich. Aber jetzt müssen wir kurz nochmal vorwegschicken, was haben wir denn da eigentlich gemacht auf der Bühne? Bei diesen Auftritten, wir standen ungefähr 100 Minuten lang auf der Bühne und haben im Endeffekt ein Comedy-Programm vorgetragen. Das waren verschiedene Bestandteile. Das sind so Dinge passiert, wie dass du oder ich was erzählt haben. Wir haben Szenen ausgespielt, so kleine sketchartige Sachen. Wir haben Bilder gezeigt und darüber gesprochen. Wir haben Anekdoten erzählt. Wir hatten auch Publikumsbeteiligung, wie das, was du gerade beschrieben hast. Also es war eine Mischung von Dingen, die aber alle humorvoll sein sollten und die eben auf so eine, ja, wie gesagt, so ein Comedy-Programm hinausliefen. Ich erzähle das deswegen nochmal, weil wir ja davon ausgehen müssen, dass viele von euch nicht auf der Tour waren, die uns jetzt hier zuhören, aber vor allen Dingen, weil wichtig ist, dass das eigentlich etwas ist, was ihr aus unserem normalen Stay Forever Podcast-Programm nicht kennt. Also das war jetzt keine Veranstaltung, wo wir auf der Bühne sitzen und über ein Spiel sprechen, wie wir das in einer Stay Forever Hauptfolge tun würden, sondern es war strukturell und auch so von der Tonalität was ganz anderes. Das hat schon seinen Grund, dass wir das so gemacht haben. Unsere Überlegung ist, was können wir denn eigentlich auf die Bühne bringen, was sich auch gut wiederholen lässt, wenn wir, wie in diesem Fall jetzt 11 Auftritte haben, oder Quatsch, 13 Auftritte waren das, und was auch unterhaltsam ist über einen längeren Zeitraum. Und wir haben dann für uns entschieden, ja, eigentlich kommt das nur in Frage, dass wir mit unserem Kernthema Spieler halt versuchen, irgendwie unterhaltsame, witzige Dinge zu erzählen, in so kleinen Bits, wie wir das nannten, auf der Bühne. Aber das hätte natürlich gut sein können, dass die Erwartungshaltung unseres Publikums etwas anderes ist, dass die auf diese Veranstaltung gehen und denken, na, ich warte jetzt, dass da eine Podcast-Folge im Endeffekt mir gezeigt wird.
Haben auch Leute gesagt hinterher, dass sie das erwartet haben.
Ja, ist ja völlig naheliegend, das zu erwarten, wenn man nicht weiß, was da passiert.
Genau.
Und also wir haben auf der Bühne gestanden und haben ja hinterher auch mit den Leuten gesprochen, die dann noch zu uns kamen, was je nach Veranstaltungsort so ein Viertel, ein Fünftel der Leute gewesen sein dürften, die da waren. Und da war das Feedback logischerweise sehr positiv, aber vor allen Dingen wir beide merken ja auch auf der Bühne, wie das Publikum reagiert. Wird da tatsächlich gelacht? Wie geht das Publikum mit bei Publikumsbeteiligungen? Wie ist die Stimmung im Saal generell? Und wir standen eigentlich auf der Bühne und hatten in manchen Orten ein bisschen mehr, in manchen ein bisschen weniger das Gefühl, das funktioniert insgesamt echt gut. Das Publikum geht mit, es wird viel gelacht. Also wir fanden das insgesamt ganz gelungen aus der Bühnenperspektive. Und jetzt haben wir in der Umfrage dann abgefragt, was war denn eure Erwartung an das Programm und wie fandet ihr es?
Genau, und wir haben natürlich abgefragt, ob die Leute erwartet haben, dass sie gut unterhalten würden und ob sie gut unterhalten worden sind. Ich würde sagen, das haben wir erfüllt. 98% der Leute haben erwartet, sie würden gut unterhalten werden. Die anderen 2% finde ich creepy, aber
was
egal.
Was haben die denn erwartet?
Die sind nur hingegangen, um zu haten vielleicht, weiß ich nicht. Ja.
Das war Anhang.
Ja, genau.
Ja, das kann natürlich sein. Ne?
Und 95% haben auch gesagt, sie seien gut unterhalten worden. Das haben wir also erfüllt. Und wovor wir so ein bisschen Angst hatten, war, dass da Leute im Saal sein würden, die uns nicht gut kennen, die entweder im Impuls mal die Karte gekauft haben, weil sie uns ein, zwei Mal gehört haben, oder weil sie halt als Anhang oder Freundesgruppe mitgegangen sind mit jemandem, der ein Fan ist. Und wir haben uns schon aktiv bemüht, das Programm so zu gestalten, dass auch Leute, die uns nicht gut kennen, uns verstehen können, also den Humor verstehen können und auch was zu lachen haben. Und ich habe das spezifisch immer nachgefragt, wenn mir jemand gesagt hatte, ich bin nur dabei gewesen als Begleitung für meinen Freund oder irgendwas oder meine Freundin. Und die habe ich immer gefragt und die haben mir ausnahmslos danach zurückgespielt, dass sie das sehr gut verstanden hätten und dem Programm sehr gut hätten folgen können. Das hat uns sehr gefreut. Genau, und die Umfrage bestätigt das auch, 96% der Leute, sie hätten alles verstanden.
Genau, also wir müssen jetzt auch nicht auf jeden Teil der Umfrage eingehen. Das ist eine Umfrage, die werden wir jetzt auch mal nicht veröffentlichen, sondern die ist für unseren internen Gebrauch, aber wir teilen ja jetzt die wesentlichen Ergebnisse gerade mit euch. Die einzelnen Bestandteile dieses Bühnenprogramms hatten wir separat abgefragt und da zeigen sich dann schon die ersten Unterschiede. Und das war für mich auch die erste Überraschung, um ehrlich zu sein. Denn in diesem Bühnenprogramm, ich sagte das gerade schon, steht man auf der Bühne und merkt auch im Publikum, wann wird denn gelacht, wann gibt es denn da eigentlich Momente, wo das Publikum reagiert. Und das war zum Beispiel recht stark so, immer wenn wir mit Bildern gearbeitet haben. Und das zeigt sich auch in den Umfrageergebnissen bei diesen Passagen mit Bildern, die wurden hier auch sehr gut bewertet. Also 92% der Befragten fanden das positiv. Aber wir hatten ja auch so Sketche drin, so gespielte Szenen. Und da hatte ich immer das Gefühl, die kommen auch sehr gut an. Da wurde auch viel gelacht. Die kacken hier ganz schön ab in der Umfrage, wenn man das so sagen darf. Da sind nur 69% der Leute, die das positiv beurteilen. Ich meine, das ist immer noch eine klare Mehrheit, aber es ist doch ein gravierender Unterschied. Und da haben wir durchaus auch einen Anteil von 7%, die das einfach mies fanden. Also vielleicht müssten wir uns da an die eigene Nase fassen und überlegen, ob aus unseren in diesem Leben noch Schauspieler werden, Gunnar. Aber da klafft die erste Schere zwischen der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Ich dachte, das kommt gut an von der Bühne aus, aber offensichtlich war da ein großer Teil des Publikums not amused. Aber was ich noch viel interessanter fand, ist, wir hatten auch diese Erzählpassagen, wo meistens einer von uns eine längere, ein paar Minuten lang eine Geschichte erzählt hat. Und es waren teilweise auch Passagen, wo die Beteiligung der anderen Person auf der Bühne, also du oder ich, gar nicht so stark war. Vielleicht mal mit ein paar Einwürfen hier oder mal ein Wort hin und her gespielt, aber hauptsächlich war es so eine monologische Erzählung. Und da hatten wir dann auch längere Passagen, wo dann auch mal das Publikum nicht reagiert hat. Vielleicht haben sie gebannt zugehört, aber da gab es dann nicht so große Lacher. Und deswegen dachte ich, dass, also wenn du mich im Nachhinein gefragt hättest, hätte ich gesagt, okay, das müssen wir zurückfahren. Das sind langweilige Dinge, da kommt nicht so viel aus dem Publikum. Und jetzt sehen wir hier diese Umfrage und das ist das, was deutlich am besten abgeschnitten hat. 95% der Menschen, die wir befragt haben, sagen, diese Erzählpassagen waren das Beste. Und vielleicht sollte es mich nicht verwundern, weil das natürlich noch tendenziell am nächsten an unserem Podcast dran ist. Aber es beißt sich halt so mit der Wahrnehmung, die man von der Bühne aus hat. Das ist echt interessant.
Wir hatten das Programm so gebaut, dass das sich steigert über die Zeit hinweg, die wir da auf der Bühne stehen. Und mit Absicht hat das vergleichsweise low angefangen. Wir haben am Anfang viel erzählt, ein bisschen was zur Branche, Atari, ein bisschen die Stimmung gesetzt, ein paar Sachen hergeleitet, auf die wir dann später noch rekurriert haben mit Gags. Und für mich war das nur so ein Eisbrechen, so den Boden bereiten. Und ich fand das auch nicht besonders witzig und ich fand das auch nicht die super spannendste Erzählung, weil das für unser Niveau, das wir ja in den Podcasts haben, ziemlich oberflächlich war.
Ja.
Und da hätte ich nie gedacht, dass es irgendjemandem so richtig gefällt, sondern mehr so, dass es halt der Weg ist, den man geht, um dann beim nächsten, wenn dann die Gags einschlagen, herzhafter lachen zu können. Und das war ja auch so von unserer Wahrnehmung auf der Bühne her. Und wenn das jetzt die Passagen sind, die am besten angekommen sind, dann muss man sich schon mal hinterfragen, was man da für eine Wahrnehmung hat.
Ja, wir waren ja auch bemüht, weil das eben ein Programm ist, das so aus einzelnen Elementen zusammengefügt ist, da Abwechslung reinzubringen. Deswegen zum Beispiel diese Publikumsbeteiligung oder deswegen hatten wir auch ein Element, wo wir einen Gast auf die Bühne geholt haben. Und auch hier wieder, was die Reaktion des Publikums angeht, da war Gelächter, da war Bewegung im Saal bei dieser ganzen Geschichte, die wir da gemacht haben. Jetzt schaust du dir in die Umfrage, letzter Platz. Das, was die Leute tendenziell am uninteressantesten fanden.
Fand das fantastisch witzig. Naja, also man hat schon das Gefühl, und dazu werden wir ja auch später noch ein bisschen kommen, dass die Sachen, die nahe bei uns sind, also bei unserem Markenkern, dass die in der Tendenz schon besser ankommen. Und auch wenn die Leute das schon gutieren und auch lachen, dass es trotzdem sein kann, dass sie das dann nicht so mögen, weil das nicht so typisch Stay Forever ist.
Ja. Also das war schon sehr aufschlussreich, finde ich hier, aber die wichtigste Erkenntnis zum Bühnenprogramm kommt noch. Die haben wir dann ausgerechnet aus der Convention gewonnen, aber dazu kommen wir gleich noch. Lass uns mal ein bisschen vorher über die Orte sprechen, über die Säle, in denen wir zu Gast waren. Wir waren ja an 11 unterschiedlichen Orten und die waren von sehr unterschiedlicher Qualität. Und wir müssen jetzt hier kurz erzählen, Gunnar, was uns in München passiert ist. Da kamen wir an dem Bürgersaal Fürstenried und vorweggeschickt, wir haben die Locations an dem Tag, an dem wir da angekommen sind, zum ersten Mal gesehen.
Bis auf zwei Locations, Frankfurt und Karlsruhe, die ich vorher besucht hatte, kannten wir die Locations nicht, das ist richtig.
Genau. Und wir waren da in der Regel 3 Stunden vor Einlass da, um dann da halt den Merch dann aufzubauen, Soundcheck zu machen, die Bühne vorzubereiten, die Präsentation einzurichten und so weiter. Und München war unser 6. Auftritt oder sowas. Also da hatten wir vorher schon einige Erfahrungen gesammelt an den anderen Orten. Und dann kamen wir da in dem Bürgersaal in Fürstenried an. Und was passierte dann?
In Fürstenried hatten wir im Vertrag stehend 350 Plätze im Saal und hatten auch 350 Karten verkauft. Wir waren ja in allen Orten ausverkauft. Also war unsere Annahme, dass da jetzt logischerweise 350 Stühle im Saal stehen.
Sollte man vermuten, ja.
Und dann haben wir die gezählt und es waren 315.
Ist nicht so gut.
Das war ein ziemlicher Schock. Und es war auch niemand da, der für diese Halle zuständig war, sondern nur ein Tontechniker. Aber das war nur so ein Freelancer und der wusste halt gar nichts, logischerweise. Der hat sich halt nur um den Ton gekümmert. Und in diesem Bürgerzentrum ist noch ein Restaurant. Und der Chef des Restaurants, der hat die Bestuhlung übernommen. Also einfach, weil er da war und dann das Personal hatte, mit seinen Leuten da reingegangen ist und diese Bestuhlung gemacht hat. Und dann bin ich zu dem gegangen und habe gesagt, hören Sie mal, wir haben bloß 315 Plätze. Und dann sagt er, ja, weiß, hat er nicht mehr Stühle. Und ich so, wie bitte?
Also die haben uns mehr Plätze verkauft, als sie überhaupt Stühle vorrätig haben.
Ja, das war ein Versehen, ne? Weil dann habe ich gefragt, aber es steht doch 350 im Vertrag. Und dann hat der nette Herr von dem Restaurant gesagt, ja, das hat man ihm auch gesagt. Man hat ihm gesagt, er solle 350 Stühle da reinstellen, aber er hat halt keine 350 Stühle dafür. Und dann haben wir doch ein bisschen hin und her geredet und dann haben wir doch überlegt, ob wir da standen noch so Tische an den Seiten, ob wir da noch welche auseinander aufbauen, dass man sich auf diese Tische setzen kann. Und dann bin ich doch mal zu dem Typen hin von dem Restaurant gegangen und habe gesagt, sagen Sie mal, Sie haben doch im Keller auch ein Stuhllager für Ihr Restaurant. Dann nehmen wir doch einfach die. Der so, oh, die ist doch meine Stühle. Ich so, ja komm, jetzt hier, Sie haben ja die nicht richtig Stühle reingestellt und so. Soll ich der Leidtragende sein? Er so, nee, dann nehmt euch die Stühle. Und dann haben wir das selber bestuhlt.
Ja, dann mussten wir noch die Stühle aus dem Keller hochschleppen und den Rest des Saales bestuhlen. Also das haben wir natürlich gerne gemacht, aber ich meine, damit rechnest du jetzt auch nicht unbedingt, wenn du zu einer Location kommst, dass du erstmal den Rest des Saales noch bestuhlen musst mit Stühlen, die du selber organisierst.
Das hat mich so gestresst, weil das ist ja was in, also ich finde so, wenn Sachen schief gehen und du bist irgendwie selber schuld, ja, weil vielleicht hätte ich das irgendwie anders verhandeln können. Ich hatte immer, da kriegt er dann sofort Panikanfälle bei solchen Sachen. Das regt mich so auf, dass ich echt super fahrig war und gleich am Anfang zweimal das Programm verstolpert habe auf der Bühne dann, ne? Merkt man halt. Das wollte ich überhaupt mal sagen. Das ist ja grundsätzlich Adrenalin, hast du schon gesagt, das Stress, wenn man da auf der Bühne steht. Und in Berlin sind wir zweimal hintereinander aufgetreten. Und dann dachte ich, wenn ich da beim zweiten Mal von der Bühne gehe, dann muss ich ins Sauerstoffzelt. Aber zweimal in Berlin aufzutreten war nicht so stressig wie dieses Desaster in München mit den Bestuhlen. Hm. Wenn alles super läuft und die Umgebung ist cool und alles passt so und du hast keinen Ärger und der Ton steht und du hast keine andere Verantwortung, das eigentliche Programm zu machen, war dann nicht so stressig.
Also das klingt ja nach einer ganz schönen Provinzposse. Hier, du kommst in dem Saal an und dann fehlen die Stühle und du musst es selber noch aus dem Keller des China-Restaurants hochschleppen. Damit haben wir jetzt natürlich auch nicht gerechnet und das in einer Stadt wie München. Aber die Qualität der Orte, an denen wir da waren, der Seele, die wir hatten, schwankte doch sehr. Du hast gerade Berlin gesagt, da waren wir im Tempodrom. Nicht im großen Saal, den schaffen wir noch nicht ganz zu füllen, aber das hat auch einen kleinen Saal. Und das Tempodrom ist halt einfach eine professionelle Location. Die hatten an dem Abend auch im großen Saal einen Auftritt, da war also das gesamte Personal da und da musstest du nur mit dem Finger schnippen und irgendein Experte war da und hat das Problem für dich gelöst. Das ist also vom Niveau des Services und der Unterstützung und auch der Technik natürlich, ist das ein dramatischer Unterschied und das ist eines der wichtigsten Learnings, finde ich. Wir haben ja jetzt nicht die ganz kleinen Butzen gebucht, das war ja auch in München ein Saal für mindestens 300 Leute, aber du merkst halt, die waren nicht wirklich auf eine Bildtechnik zum Beispiel vorbereitet und so weiter. Mit zunehmender Größe des Saals steigt der Professionalität. Die haben dann in der Regel eigene Techniker vor Ort, die haben eigene Technik, sind auf mehr Dinge eingerichtet. Und das ist so ein Zugewinn an Qualität für uns als Ausrichtende, aber auch für die Leute, die Gäste, die vor Ort sind in dieser Veranstaltung. Dass das eine wichtige Erkenntnis ist, dass wir, wenn wir sowas nochmal machen sollten, viel stärker auf die Professionalität des Saals achten müssen.
Wir wollten die Eintrittspreise niedrig halten. Das war das Ziel. Wir wollten den Eintrittspreis auf 20 Euro halten. Ich finde auch, ehrlich gesagt, wenn da zwei Typen auf der Bühne stehen und nicht mal eine Band spielt, dann reicht das auch. Ja, ich finde, heutzutage nehmen so Comedy-Acts für gut 70 Minuten Programm halt 35 Euro. Ich finde das auch viel. Also das kann man auch mit Inflation nicht erklären. Ja, ich wollte nicht so super teure Tickets haben. Ich wollte, dass da jeder hingehen kann von unseren Fans. Und es gab ja dann für Patrons und Steady-Unterstützer nochmal 25% Rabatt. Das heißt, wir hatten im Endeffekt, wenn du den Durchschnittspreis, der bei uns ankam, rechnest, also bevor die Locations abgezogen wurden, aber nachdem Steuern und Transaktionsgebühren und Rabatte abgezogen worden sind, sind wir bei einem Eintrittspreis von 13 Euro pro Kopf. Und damit konnten wir uns eine ganze Reihe von Locations nicht leisten oder von Location-Arten nicht leisten. Ich wollte, glaube ich, in München ins Freiheits. Das hat 450 Plätze. Das war aber zu teuer. Und es gibt auch super viel kleine Locations, die in den letzten Jahren viel teurer geworden sind, wo du eigentlich nur hingehen kannst, wenn du 40 Euro Eintrittspreis nimmst. Weiß ich nicht, ob die dann nur andere Arten von Veranstaltungen haben oder wie überhaupt andere Leute das machen. Jedenfalls hat uns das in der Location-Wahl eingeschränkt und man sieht es auch genau bei der Auswertung des Gesamteindrucks der Locations. Die beste Location hat 86% und die schlechteste hat 47%. Also das geht weit auseinander und die schlechtesten Locations sind die, wo wir am wenigsten für bezahlt haben. Und diese Entscheidung würde ich nicht nochmal so treffen.
Genau, und das ist wichtig, das nochmal dazu zu sagen. Da ging es nicht um unsere Marge, also dass wir günstige Locations nehmen, damit mehr für uns hängen bleibt, sondern da ging es, wie du sagtest, darum, dass wir die Tickets günstig anbieten können. Die Kalkulation war ja im Wesentlichen auch so, dass unser Plan war, dass wir mit den Ticketverkäufen im Endeffekt die laufenden Kosten der Tour decken, also dass das mehr oder weniger dann da auf eine schwarze Null hinausläuft. Da fallen also nicht nur die Saalmieten mit rein, sondern eben auch die ganzen Fahrten, die Übernachtungen und alles drum und dran. Und dass der Gewinn aus dem Verkauf von Merch-Artikeln kommt. Unterm Strich am Ende war das auch bei den Locations noch positiv, aber es ist schon so, dass der größte Teil des Gewinns, den wir dann aus der Tour gezogen haben, über den Merch-Verkauf kam.
Genau, das lief ja ganz gut dann. Die ganze Tour durch war der Quizmaster dabei, der Christian Beuster. Der hat uns als mitfahrender Mercher und Tourmanager die ganze Zeit begleitet und hat jeden Abend auch verkauft und hin und wieder auch die Tür gemacht. Und an 4 oder 5 Orten war die Rahel noch dabei und hat beim Merch-Verkauf unterstützt. Und wir haben dann insgesamt etwa ein Viertel des Gesamtumsatzes der Tour, also Eintrittspreise plus Merch, also ein Viertel ist davon auf Merch entfallen, was sehr gut ist.
Ja.
Sind wir grundsätzlich sehr zufrieden mit. Man kann da auch an allen Ecken und Enden noch optimieren und sind ein paar Artikel ausgegangen zwischendurch und ein paar Sachen wurden nicht geliefert. Und an einem Ort war das WLAN so schlecht oder an zweien, dass die Kartenzahlung nicht möglich war, weil sich unser Gerät nicht verbinden konnte. Womit man alles nicht rechnet, Christian.
Ja, also wir haben im Nachgang unserer Tour und Convention ein Dokument angelegt mit unseren Erkenntnissen, mit unseren Learnings. Das haben alle, die an der Tour teilgenommen haben, befüllt. Und da sind viele Dinge zusammengekommen. Natürlich auch nochmal aus dem Feedback jetzt aus der Umfrage. Also wir hören euch, wenn wir das nochmal machen, dann haben wir viele Sachen, wo wir jetzt im Vorfeld drauf achten. Man muss auch dazu sagen, wir haben das ja ohne Agentur gemacht. Das ist im Wesentlichen eine Eigenleistung, diese Tour. Und dann heißt es halt auch, dass man offensichtlich durch Fehler lernt. Ja. Aber insgesamt war es natürlich trotzdem eine schöne Erfahrung. Und das hat man auch in dem Feedback aus der Umfrage gemerkt. Also insgesamt war das Feedback zur Tour trotzdem sehr positiv.
Ja, wir sind mit dem Feedback auch sehr zufrieden insgesamt. Und wir sind vor allen Dingen aber auch damit zufrieden, was wir wieder gelernt haben.
Ja.
Wir versuchen uns sehr stetig fortzuentwickeln bei solchen Sachen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn wir da so drüber erzählen, das klingt dann auch ein bisschen kleinlich manchmal oder so. Aber wir wollen halt auch ein super Produkt machen. Und das soll halt auch für alle funktionieren. Ja, für unsere Mitarbeiter, für uns und natürlich für die Leute, die den ganzen Bums bezahlen. Die Hörer und die Zuschauer. Und finde ich, da steht es uns auch gut an, da immer das Feedback einzuholen und das auch weiter zu optimieren.
Genau. Das Neue in diesem Fall war ja eigentlich gar nicht die Tour per se. Wir hatten ja schon mal eine vor 7 Jahren. Wir haben ja alles wieder verlernt, was wir damals gelernt haben. Deswegen war das jetzt eigentlich wie neu alles entdecken, zumal der Rahmen ja auch viel größer war. Aber wirklich neu war unsere Abschlussveranstaltung, unsere eigene 2-tägige Convention in Karlsruhe. Wie muss man sich das vorstellen, Gunnar? Was ist da passiert?
Ich muss dazu ganz kurz die Vorgeschichte erzählen, weil ich war nämlich beim Retro Games e.V., das ist so eine Art Arcade-Museum von einem privaten Verein getragen in Karlsruhe, und die sind in einem Kulturgelände, ist ein ehemaliges Fabrikgelände, das der Stadt gehört, und die Stadt hat das an so einen kulturellen Trägerverein vergeben, und da ist jetzt das Retro Games Museum, da ist auch eine kleine Gastro, die hin und wieder aufmacht, da ist eine Konzerthalle und da sind so Bandproberäume und solche Sachen, halt so ein Kulturzentrum, wie man es sicherlich kennt. Und dann war ich bei den Kollegen vom Retro Games und habe mir da irgendwas angeschaut und bin dann immer mit denen im Gespräch. Wir sind ja da auch Mitglied mit der Firma. Und dann kamen wir irgendwie drauf, dass ja nebenan eine Konzerthalle ist. Und dann habe ich gesagt, boah, hier ist ja eine Konzerthalle nebenan. Vielleicht müsste man das irgendwie mal verbinden oder so, ja, dass man dieses Konzerthalle bespielt, wenn ihr schon hier dieses Museum habt. Und dann haben die gesagt, ja, willst du mal sehen? Und ich so, wie? Ich kann die mal sehen? Die so, ja, wir haben einen Schlüssel. Und dann sind wir so hinten durch die Katakomben dieser Räumlichkeiten gegangen und standen dann in dieser leeren Konzerthalle. Und dann dachte ich, wir machen eine Convention. Das ist ja der Hammer. Wir haben hier eine Konzerthalle, die ist für 600 Leute unbestuhlt, die auch Technik hat logischerweise und eine Bar hat und da ganz direkt daneben ist Café und dann gibt's noch ein Außengelände und so. Dann dachte ich so, wenn wir hier jetzt eine Convention machen, dann können wir diese ganzen Sachen alle zusammenbinden. Das Café catert, die Bar gibt Getränke aus, da vorne auf der Bühne machen wir irgendwas Tolles, hier in die Ecke machen wir einen Merchstand und das Retro Games Museum ist auch da und gehört zu diesem ganzen Paket dazu und die Leute können überall hin. In der Sekunde stand das klar vor meinen Augen, als ich da in dieser Halle stand. Und dann habe ich das einfach bei uns so in die Dokumente eingetragen. Ich habe ja die Tour geplant mit Daniel, den kennt ihr nicht, der ist ein ehemaliger Kollege aus meiner PR-Agentur, der hat mich bei der Tourplanung unterstützt und habe dann aber gesagt, und am Ende machen wir Karlsruhe als Abschluss mit einer Convention. Und du hast das nie so richtig hinterfragt, kam es mir vor.
Nee, also das klang dann auch so absolut, aber vor allen Dingen war das ja ein Thema, über das wir schon lange nachgedacht haben, also sowas mal zu machen. Und das war auch einfach eine zu gute Gelegenheit, um das auszulassen, weil dass wir das Showprogramm schon mal als Kernstück für diese Convention dann auch benutzen, das war natürlich, die Synergie war perfekt. Und dann war halt nur noch die Frage, okay, aber das ist eine Sache, die auf der Bühne stattfindet. Wir haben ja aber zwei vollständige Tage zu füllen, den Samstag und den Sonntag. Da muss ja noch mehr auf die Bühne. Den Rest des Programms zu füllen, das hat ein bisschen länger gedauert, bis wir uns da entschieden hatten, was wir denn da eigentlich machen wollen, aber hat am Ende auch wunderbar funktioniert.
Ja, das ist ja durch mehrere Iterationen gegangen. Ich hatte auch mal überlegt, ob man dich andere Podcaster einlädt, dass es so mehr so eine Podcast-Convention ist, dann fanden wir das aber wieder nicht ideal. Lange Zeit gab es einen Blog, wo ich dachte, da laden wir lauter Spieleentwickler ein, die dann halt irgendwelche Vorträge halten, so ein bisschen wie auf einer Spieleentwicklerkonferenz über ihre Spiele, so Postmortem-Formate und so. Und dann erschien uns das auch nicht ideal. Und am Ende war es einfach eine richtige Stay Forever Convention. Es sind halt einfach, wir haben die Bühne bespielt mit über zwei Tage hinweg mit den Stimmen des Podcastes. Also nicht nur mit uns beiden, sondern auch mit Fabian und Henna und Rahel und Christian, dem Quizmaster.
Genau. Also nachdem der Saal dann für uns bestuhlt wurde, sind das dann 400 Leute, die wir da einladen konnten oder die ein Ticket kaufen konnten, die dort waren bei der Convention. Und die haben in diesen zwei Tagen, wo wir auch traumhaft das Wetter hatten, konnten sich auf diesem Gelände frei bewegen, zwischen der Halle mit der Bühne frei wechseln ins Außengelände, da wo auch Foodtrucks standen, an den Merchstand gehen. Draußen hatten wir eine Fotokabine aufgebaut, da waren Gunnar und ich dann auch häufig draußen für Meet and Greets. Auch alle unsere anderen Podcaster waren da. Sie konnten einfach um die Ecke zum Retro Games e.V., und dort dann an den alten Arcade-Automaten spielen. Fantastisch übrigens, der Retro Games e.V. Also das allein ist eine Fahrt nach Karlsruhe wert, finde ich. Und auf den Bühnen hatten wir dann so eine stete Mischung zwischen etwas, was auf der Bühne passierte, und kurze Fragerunden, also wo jemand aus unserem Team dann Fragen des Publikums in so einer informelleren Atmosphäre beantwortet hat. Und das hat echt wunderbar funktioniert in diesem Wechsel.
Ja, das war eine ziemlich spät entstandene Idee, dieses Programm so aufzubauen, und das Programm ist auch erst ziemlich spät fertig geworden, aber so wie wir es gemacht haben, bin ich super glücklich damit. Das hat gut funktioniert. Es war immer genug Zeit für alles da. Ja, es wurde nicht die ganze Zeit von oben weg von der Bühne bespielt, sondern die Leute hatten auch noch Zeit, mal wegzugehen, konnten aber auch einfach, wenn man einfach da bleiben wollte, ja, sich zwei Tage lang nur vor die Bühne gesetzt hat, hatte man auch die ganze Zeit eigentlich irgendwas. Zumindest mal die Gelegenheit, mit uns noch ein Gespräch zu führen, Meet and Greet zu machen oder halt an der Fragerunde teilzunehmen. Insgesamt war das, glaube ich, ein sehr ausgewogenes Programm, das einerseits dicht genug war, dass man die ganze Zeit unterhalten war, andererseits aber auch locker genug, dass man auch mal eben zum Retro-Games gehen konnte oder sich ein Brötchen holen konnte oder irgendwas.
Und jetzt hat uns, um nochmal auf die Umfrage zurückzukommen, bei den Leuten, die dann bei der Convention waren, auch wieder interessiert, wie ihre Meinung zu den Dingen war, die wir da angeboten haben, vor allen Dingen zum Bühnenprogramm. Und das, wir haben an diesen zwei Tagen 8 Programmpunkte auf der Bühne gehabt. Am ersten Tag gab es ein Gespräch mit den Leuten vom Retro Games e.V. darüber, wie die alte Arcade-Hardware eigentlich funktioniert und wie ihre Sammlung aufgebaut ist. Wir haben als Podcaster mal hinter die Kulissen unseres Podcasts geguckt mit Rahel und Fabian zusammen. Wie entsteht eigentlich so eine Podcast-Folge? Wie gehen wir an die Themen ran? Es gab ein Live-Quiz auf der Bühne mit dem einzigartigen Quizmaster und natürlich am Abend als Höhepunkt des ersten Abends unser Showprogramm. Am zweiten Tag dann haben wir in der Früh, wir beide, damit begonnen, ein paar gestrichene Passagen aus dem Live-Programm vorzulesen, die es nicht auf die Bühne geschafft haben. Dann haben Henna und Fabian eine Stay Forever Technik Bits Folge mit kurioser Hardware live auf der Bühne aufgeführt. Rahel hat sich mit Mairi über die Welt von Das schwarze Auge unterhalten. Und zum Abschluss gab es noch einen Prototypen eines neuen Formates. Dazu gleich noch ein paar Worte mehr. Und ja, dann haben wir die Leute auch gefragt, wie ihnen das gefallen hat. Und hier gab es jetzt keine große Überraschung für alle, die dabei gewesen sind. Diese Folge Stay Forever Technik Bits, die Henna und Fabian da auf die Bühne gelegt haben, war phänomenal. Also der Saal hat sich vor Lachen gekringelt an einigen Stellen. Es war wirklich Comedy Gold. Und das sahen 99% der Befragten so. Also das ist eine stellare Wertung. Ja, niemand, der das gesehen hat, fand das schlecht. Das war wirklich eine tolle Sache und ist damit also auch das bestbewertete Ding. Ich will jetzt auch gar nicht die ganze Reihe lang durchlesen, sondern der eigentlich interessante Punkt ist, von diesen 8 Themen, die wir da auf der Bühne hatten, ist unser eigentliches Sahnestückchen, nämlich das Live-Show-Programm, auf Platz 7 gelandet in der Bewertung mit 88% positiven Bewertungen. Das ist immer noch sehr gut. Aber es ist im Vergleich zu den anderen Sachen, die da auf der Bühne passierten, eigentlich eine Katastrophe.
Naja, das ist vor allen Dingen bizarr. Also es gibt natürlich logische Erklärungen dafür, dazu kommen wir gleich. Aber es ist ganz schön lustig, dass die Live-Show 88% Zustimmung erhalten hat und die Lesung der gestrichenen Texte aus der Live-Show 89%. Ja, das genau. Eine hat uns echt viel Arbeit gemacht und das andere haben wir kurz vorher am Morgen 5 Minuten reingeschaut und das dann so aus dem Lameng vorgetragen mit Texten, die wir abgelesen haben. Das ist schon lustig insgesamt. Mhm. Aber ich finde auch, man hat es auch gefühlt, wenn man da war, wie diese Tage so verlaufen sind und wie sich das so angefühlt hat. Das Showprogramm war ein bisschen wie ein Fremdkörper in dem ganzen anderen Programm. Und das ganze andere Programm war halt wirklich Stay Forever Programm. Ich meine, Technikbits ist ein Format. Das Live-Quiz, das ist ein bekanntes Format.
Das übrigens sensationell ankam.
Ja, 96% Zustimmung. Dieser Teil zum hinter die Kulissen gucken, wie wir recherchieren, total Stay Forever. Ja, wir haben darüber geredet, wie wir arbeiten. Das Gespräch mit Retro Games e.V. war jetzt ein bisschen ungewöhnlich, aber es war eher ein klassisches Interview und über ein Hardcore-Games-Thema mit dem Arcade-Zeug.
Immer noch besser als unsere Live-Show abgeschnitten.
Auch noch besser als unsere Live-Show, genau. Und die Live-Show, die war halt einfach dieses Comedy-Programm in kleinen Bits, in kleinen Häppchen, auch ein bisschen gemacht für ein Publikum, bei dem uns nicht alle gut kennen. Und mein Eindruck war schon, dass in Karlsruhe bei der Convention die Hardcore-Fans waren. Wir haben ja in Karlsruhe eine starke Fanbase, schon traditionell, aber es sind auch echt viele Leute angefahren, nur um dieses spezielle Convention-Format zu erleben, aus echt der ganzen Republik. Es sind auch Leute zum zweiten Mal gekommen, also die dann schon in ihrer Heimatstadt uns schon mal gesehen hatten und dann nochmal zur Convention gefahren sind.
Ja, das mag natürlich auch hier reinspielen, dass es ein paar Leute im Publikum das schon kannten, das Showprogramm. Ich weiß nicht, ob sie das in ihre Wertung haben einfließen lassen oder nicht, aber das macht das Kraut sicher nicht fett. Nee. Ich glaube, die wichtige Schlussfolgerung ist hier tatsächlich, die Live-Show war halt schon am weitesten weg von dem, was die Menschen eigentlich erwarten von Stay Forever. Und das ist denen gar kein Vorwurf zu machen, das ist einfach so. Ich glaube, an manchen Stellen hat man auch gemerkt, dass wir beide, Gunnar, du und ich, da nicht ganz so sicher in unserer Rolle sind, wenn wir da als Comedians auf der Bühne sind, als wenn wir als schiere Games-Experten auftauchen. Auch im Vergleich nochmal diese Lesung, wo wir beiden ja auf der Bühne saßen, im Vergleich zum Stehen beim Programm und einfach so mit ein paar Blättern vor uns launig uns unterhalten und das vorgelesen haben. Ich hatte das Gefühl, wir waren auch viel lockerer in dieser Rolle. Da waren wir viel mehr wir als in dieser Persona auf der Bühne bei der Live-Show.
Ja, wir waren das ja bei uns.
Ja.
Das ist schon richtig. Also man merkt schon, was unsere Stärken sind und wo wir uns mehr Mühe geben müssen, damit das funktioniert. Wir hätten das ganz gut trennen können. Wir hätten in Karlsruhe, keine Ahnung, am Freitag die Show machen können und dann noch die Convention hinterher oder so. Und der Convention hätte nichts gefehlt.
Ja, das kann schon sein. Also insgesamt, ich meine, die Convention war ein Riesenspaß. Also wir waren, ich glaube, wir alle hier, das ganze Team, das da war, waren super zufrieden damit, wie diese beiden Tage waren, wie es da lief, auch wie toll unsere Community war und wie auch die Community selbst natürlich miteinander interagiert hat. Das war kein offizieller Programmpunkt, aber klar, du triffst da ja auch Gleichgesinnte. So eine Convention ist ja auch dafür da, um mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und genau das ist auch passiert. Also auch hier, wir haben nochmal in der Umfrage gefragt, wie war denn euer Gesamteindruck dieser Convention? Und hier haben wir eine Positivbewertung von 99% bekommen. Also klarer kann es eigentlich kaum ausfallen. Das Ganze war ein Erfolg, ein richtig großer Erfolg.
Ja, das war insgesamt super. Die Location hat da viel zu beigetragen.
Ja.
Also, dass wir gutes Wetter hatten, dass das Gelände bespielt werden konnte, dass man da einfach rumlaufen konnte ein bisschen, dass man da die Räume wechseln konnte, dass man zum Retro Games gehen konnte, dass die Leute auch einfach Gelegenheit hatten, sich irgendwie draußen in die Sonne zu setzen und mit Leuten zu reden, die sie gerade kennengelernt hatten oder mit denen sie sich extra für die Convention zusammengefunden hatten, ja, weil sie sich bisher nur aus dem Forum oder Discord kannten. Das hat ganz schön viel zu diesem Flair beigetragen. Und ich würde jetzt auch mal hier offiziell ansagen, wir machen das nochmal, diese Convention. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir nächstes Jahr sofort wieder eine Tour machen. Vielleicht machen wir eine im übernächsten Jahr. Gucken wir mal. Vielleicht dann mit einem leicht anderen Schwerpunkt, vielleicht weniger comedyhaft, vielleicht ein bisschen näher am Kern von Stay Forever. Das sehen wir dann. Aber wir machen auf jeden Fall genau die Convention in Karlsruhe nochmal in dieser Location mit dem Retro Games e.V. und in diesem Setup. Und vielleicht machen wir das Convention-Konzept auch noch in anderen Städten oder in einer anderen Stadt vielleicht nächstes Jahr mal. Das steht noch zur Debatte gerade.
Genau, da werden wir ernsthaft drüber nachdenken, denn auch die Convention, na, das ist natürlich limitiert durch das, was in diese Location reinpasst, wie viele Tickets wir verkaufen können. Und wir hätten da mehr Tickets verkaufen können, wie natürlich auch in dieser Tour wieder eine der Lektionen war. Es gab viele Orte, an denen hätten wir die Erle auch eine Nummer größer nehmen können. Also auch wenn wir nochmal auf eine Tour gehen sollten, was, wie Gunnar gerade sagte, recht wahrscheinlich ist, dann würden wir tendenziell vielleicht etwas größere Locations und, wie gesagt, vor allem professionellere Locations wählen, was aber ja in der Regel Hand in Hand geht.
Genau. So, das erstmal zu den Live-Veranstaltungen. Jetzt müssen wir noch kurz über eine Sache reden, die genau aus der Tour rausfließt. Die Unterstützer auf Patreon und Steady bekommen nämlich in den höheren Stufen ein Goodie alle 3 Monate. Das haben wir ja schon vielfach erzählt und dafür auch schon 1-2 Mal in den Wo-wir-stehen-Folgen Promo gemacht. Wir müssen das auch hier erwähnen, weil es ist nämlich ein Mitschnitt des Karlsruher Auftritts. Wir machen eine Blu-ray. Wir haben ein Profiteam am Start gehabt in Karlsruhe, namentlich Daniel von der Firma Kopfsalat, und der hat das alles mit professionellem Equipment mitgeschnitten, den ersten Tag. Um das Live-Programm mitzuschneiden, hat er 3 Kameras eingesetzt und dann so einen Live-Vorschnitt davon gemacht. Wir haben das gesehen, das sieht hammermäßig aus, und dieses Programm bringen wir auf eine Blu-ray. Und dazu haben wir das Quiz mitgeschnitten und noch ein paar andere Sachen. Der Daniel Cornizius, den ich anfangs kurz erwähnt habe, der die Tourplanung mitgemacht hat, der ist dann rumgegangen mit einem Kameramann und hat Mitglieder der Community interviewt, hat auch uns beide interviewt. Und dieses Material, was da gemacht wurde, ist als Bonusmaterial zusammen mit diesem schön gefilmten Tourauftritt auf dieser Blu-ray, die es dann nur exklusiv für Unterstützer geben wird. Wir verschicken die um den 25.07. herum, damit sie noch in den letzten Tagen des Juli ankommt. Der Stichtag dafür ist der 20.07., also am 20.07. ziehen wir uns die Adressen aus der Datenbank und verpacken und verschicken das dann. Ich sag mal so, wer jetzt so bis zum 20.07. noch ein Unterstützer-Abo abschließt, der an dieser 15-Euro-Ebene, der ist noch beim Versand dabei und erhält dann auch diese Blu-ray, und wenn er das Abo länger behält, in der Folge dann halt noch weitere Goodies. Zum Beispiel im Oktober gibt's dann den Kalender und im Januar wird es ja wieder ein Magazin geben zum Beispiel.
Ja, genau, da sind wir auch schon wieder dran. Jetzt haben wir unser Schlauprogramm schlecht geredet. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Entscheidung angesichts der Blu-ray. Wenn ihr wissen wollt, was für ein Desaster das wirklich war, müsst ihr diese Blu-ray besitzen.
Na, das war sehr schön, das Schlauprogramm.
Es war wirklich schönes Programm. Also, und das zeigen ja auch die Bewertungen. Es kam immer noch sehr gut an. Aber es ist halt mal eine andere Seite von Stay Forever.
Genau.
Ah ja, jetzt sagtest du, das ist eine Sache, die aus der Tour oder der Convention herausgeflossen ist. Das stimmt natürlich, aber es gibt noch eine zweite Sache, die da hinausfließt. Denn ich habe ja vorher im Vorbeigehen ein Prototyp, ein experimentelles Format erwähnt. Und das ist etwas, was wir auf der Convention in Karlsruhe das erste Mal ausprobiert haben. Ihr werdet euch erinnern, dass wir letztes Jahr uns entschieden haben, ganz offiziell die 2. Reihe einzustellen. Das Format, das wir jetzt schon lange bei Stay Forever mit uns geschleppt haben, ohne dass da so richtig viel dazu rausgekommen wäre im Laufe der Jahre. Und dann sagten wir, okay, in der Form lassen wir das. Aber da gab es schon die leise Ankündigung, na, wir haben eine Idee, was man stattdessen machen könnte. Also eine andere Herangehensweise, aber an ein ähnliches Thema. Und auf dieser Convention gab es dann eben diesen Prototypen unter dem Namen Ein Spiel und seine Geschichte. Und ich möchte dazu jetzt gar nicht zu viel sagen, sondern nur, dass es da um ein Spiel ging, das ihr nicht kennt, das in diesem Fall ich recherchiert hatte, und Gunnar kannte es auch nicht. Gunnar saß mit mir auf der Bühne. Es war also kein Monolog, sondern es war ein Dialog. Und dann habe ich Gunnar und dem Publikum die Geschichte dieses Spiels erzählt. Und das war eine echt schöne Erfahrung. Und in diesem Ranking, das ich vorhin erzählt habe, der Dinge, die auf der Bühne passiert sind, hat das auch den 2. Platz hinter der Stay Forever Technik Bits Folge gemacht, die übrigens eine der Sachen ist, die wir nicht veröffentlichen. Also das war tatsächlich exklusiv. Das war ein Erlebnis, das nur alle hatten, die auf der Convention dabei waren. Aber diesen Prototyp von ein Spiel und seine Geschichte, das werden wir jetzt in Kürze in den offenen Feed stellen. Das war eine Live-Folge, wie gesagt, das hört man auch. Also na, das hat auch die Reaktionen des Publikums mit dabei. Das nur schon mal vorweggeschickt. Aber ich bin doch sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und wenn das interessant genug sein sollte, dann könnte das etwas sein, was wir mal wieder machen. Es hat leider das kleine Problem, dass das auch nicht weniger aufwendig ist als eine zweite Reihe Folge. Aber es ist eine andere Darreichungsform und vielleicht kommt die besser an, als die zweite Reihe angekommen ist. Schauen wir mal.
Ja, das Format heißt ja im Arbeitstitel Gunnar Reacts. Genau. Und dann fügt es sich auch gut in Social Media, in moderne Formate ein und so. Das zur Tour und zur Convention. Also die Blu-ray und dieses Format sind die einzigen Sachen, die wir davon veröffentlichen. Ja, nicht alles eignet sich dafür, als Podcast veröffentlicht zu werden. Die meisten Sachen waren sehr visuell. Zum Beispiel das Tourprogramm ist unmöglich als Podcast zu machen und auch Hennas und Fabians Technik-Bits-Folge kann man nur als Video machen. Ich finde aber grundsätzlich, dass solche Sachen als Video schon auch ein bisschen verlieren, wenn man sie einfach stumpf auf YouTube stellt. Deswegen tun wir das nicht. Derartige Sachen leben ja vom Vibe, den es hat, von der Location, von der Live-Atmosphäre und so. Dem fehlt dann was, wenn man es einfach nur so auf YouTube stellt.
Ja, zumal es auch gar nicht der Sinn ist, alles, was auf so einer Convention passiert ist oder vielleicht auch auf zukünftigen Conventions passieren wird, dann direkt immer wieder für den Podcast zu recyceln. Soll ja abgesehen von dem ganzen Ambiente und dem Live-Erlebnis auch einen Grund geben, dahin zu gehen. Und deswegen werden wir immer einige Sachen exklusiv nur für diese Gelegenheit machen.
Genau. So, Christian, wollen wir dann noch kurz über Allgemeines reden oder sind wir schon durch?
Ja, also wir sind im Wesentlichen durch. Das sind halt noch die üblichen Hinweise darauf. Unser monatlich erscheinender Insider, der ehemalige Newsletter, läuft nach wie vor. Da gehen wir auf die 6000 Abos zu. Das hat sich ja zu so einem Mini-Magazin entwickelt. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir teilweise schon Artikel schieben müssen, weil wir einfach zu viel auf einmal in einem Monat drin haben und das soll ja jetzt auch nicht ewig lang werden. Und auch da nochmal die Erinnerung, seit einiger Zeit gibt es auf unserer Webseite stayforever.de auch die Unterrubrik Artikel und da werden viele von den Dingen, die im Insider drinstehen, dann peu à peu auch nochmal als separater Text veröffentlicht. Da ist es ein bisschen besser durchsuchbar. Da würde ich mich freuen, wenn ihr da reinguckt oder, falls ihr das nicht eh schon getan habt, den Insider abonniert.
Ja, es gibt wirklich gar keinen Grund, den Insider nicht zu abonnieren. Wir sind sehr stolz auf das Produkt und wie es sich entwickelt hat. Es ist halt eine sehr angenehme Mischung, glauben wir, aus Überblick, was Stay Forever in nächster Zeit macht und wie es gerade bei uns steht und halt wirklich eigenen Formaten, die es nur da gibt. Du machst ja eine Neuzugänge in deine Sammlung-Rubrik in diesem Newsletter und die ist echt sensationell und die gibt es so anderswo nicht. Die machen wir nur dafür. Also es lohnt sich schon, das zu lesen.
Das würde ich auch sagen. Und lesen und natürlich aber auch mitreden und mitschreiben kann man auch bei uns im Forum auf der Webseite oder in unserem Discord-Channel. Da sind sehr viele nette Leute drin, die auch viele davon zum Beispiel auch auf der Tour und auf der Convention waren und sich jetzt also auch live kennen, was auch einfach schön ist. Schaut da vorbei und sprecht mit.
So viel dazu. Dann danken wir euch, die ihr bis hierher gehört habt. Vielen Dank, Christian, für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.